Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut. Alhamdulillah. Heute ist eine Frage zu mir gekommen und ich lese euch das mal kurz vor. Da hat mir jemand geschrieben, ja, er ist verwirrt, oder ich habe den Wortlaut jetzt nicht genau im Kopf, auf jeden Fall so nach dem Motto, er ist verwirrt. Was bedeutet denn der Vers in Sure 4, Vers 43, Sure Nisa, Vers 43? O, die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt, noch im Zustand der Unreinheit. So. Dann habe ich ihn gefragt, was verwirrt dich daran? Also ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, was ich genau geschrieben habe, auf jeden Fall sinngemäß, was verwirrt dich daran? So, steht hier, außerhalb des Gebetes sauft, bis ihr besoffen seid? Nein, steht hier nicht. Hier steht, o, die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr betrunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Stell dir vor, du bist total besoffen, bis Alarm beschimpfen auf einmal. Hier steht nicht, sonst darfst du Alkohol trinken. So. Nur, ich habe mich dann wirklich gefragt, wie kommt man überhaupt auf so eine Interpretation? Und meinte zu ihm, du musst nicht irgendwas in Verse hinein, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, den ich zu ihm gesagt habe, du musst nicht in irgendwelche Verse etwas hineinlesen, was dort nicht steht. Weil hier steht nicht, du darfst ansonsten Alkohol trinken. So, ich kann zum Beispiel zum Gebet kommen, also möge Allah mich bewahren, man kann zum Beispiel zum Gebet kommen, wenn man vorher geklaut hat, wenn man vorher gelogen hat, oder wenn man danach vorhat zu lügen, kann man trotzdem zum Gebet kommen. Aber nicht, wenn du berauscht bist, bis du wieder weißt, was du sagst. So. Das heißt, man kann alle möglichen Sünden gemacht haben, man kann trotzdem zum Gebet kommen. Aber wenn du berauscht bist, nicht, warum? Bis du wieder weißt, was du sagst, weil du ansonsten vielleicht irgendwas zu Allah sagst, was verboten ist. So, dann sagt er mir, ja, er hat das auf so einer Islamkritikerseite gesehen. Ach so. Guck mal, das ist immer sehr wichtig. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Man muss immer die Frage, man muss mir die Frage genau stellen. Deswegen frage ich auch oft, wenn mir Fragen gestellt werden, frage ich auch, warum stellst du mir diese Frage? Weil es ist meistens so, dass ich schon herauslesen kann, da steckt irgendetwas hinter. Ja, da gab es eine Diskussion und je nachdem, in welchem Kontext eine Frage gestellt wird, ist es auch sinnvoll, die Frage anders zu beantworten, um sie besser verständlich zu machen. Ja? So, hat er von der Islamkritikerseite. Aha, guck mal, und so arbeitet hier der Scheitan. Hier in dem Vers steht nichts davon, ansonsten darfst du ruhig saufen wie ein Säuferisch. Steht hier nicht. Hier steht nur Folgendes. O, die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Das steht dort. Nichts anderes. Nichts anderes steht dort. So, aber jetzt geht auf irgendeine Seite von irgendwelchen Islamhassern, schaut sich da die Wiese an, ja, schaut mal hier, ich dachte, Alkohol wäre im Koran verboten, das ist doch falsch, weil hier steht ja, man darf ansonsten Alkohol trinken. Das steht aber da nicht. Hier steht nicht, oh, ihr glaubt näher und euch nicht im Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Ansonsten dürft ihr euch voll saufen am Oktoberfest auf dem Tisch besoffen tanzen. Steht hier nicht. So. Und das ist das, was ich sagen will. Bitte. Und da habe ich zu ihm gesagt, warum schaust du dir solche Videos überhaupt an? Mit jedem Klick unterstützt du sie. Dann geht ihre Reichweite hoch, dann werden sie schneller aufgezeigt, die werden dir noch einmal gezeigt und die fühlen sich ermutigt dadurch. Zuspruch. Ja, ich wollte lernen, gegen ihre Argumente lernen. Gegen die Argumente lernst du bei uns, nicht bei denen. Insbesondere nicht, wie gesagt, Alhamdulillah, dass der Bruder hier gefragt hat. Ja? Aber er sagt dann danach, er hat Zweifel in der Religion bekommen. Leute, warum geht man, wenn man nicht viel Wissen hat von der Religion, auf Seiten, die einen durcheinander bringen? Auf Seiten, die einen durcheinander bringen. Warum lernt man nicht erstmal die eigene Religion? So. Und hier komme ich jetzt zu dem Punkt. Weil was, wovon redet er? Von Islamkritikern. Das heißt, die Frage muss ja sein, was wollen sie damit sagen? Was sind das für Islamkritiker? Ich weiß, was das sind. Das sind wieder evangelikale Missionare, die an die Bibel glauben. Es kommt, oh, guck mal hier, Fehler im Koran, da steht ja, man darf Alkohol trinken. Nee, steht nichts davon, man darf Alkohol trinken. Und außerdem gibt es eine Regel im Koran, in der Sunna, ganz klar und deutlich, dass der Koran ist nicht nur ein einfaches Buch, was so herabgesandt worden ist, sondern es ist herabgesandt worden mit der Erklärung. Und die Erklärung ist der Prophet a.s.w. Denn der Prophet a.s.w., denn Allah sagt im Koran, in Sure 16, Vers 44, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَنْ نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung, den Koran herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Damit du es ihnen erklärst. Sure 16, Vers 44. Hua alladhi ba'atha fil ummiyina rasulun minhum, yatlu alayhim ayatihi, wa yuzakkihim, wa yuallimuhum al-kitab wal-hikma. Er ist derjenige, der unter den Schriftunkündigen einen Propheten von ihnen erweckt hat, ja, der ihnen das Buch vorrezitiert, yatlu alayhim ayatihi, die Verse vorrezitiert, wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, und ihnen das Buch und die Weisheit lehrt. Die Weisheit, sagt Imam Shafi'i, ist die Sunna. Und wer ist derjenige, der das versteht? Das sind die, die mit dem Propheten a.s. am besten war, wo wir zusammen gewesen sind. Und das sind die Sahaba. Allah sagt im Koran in Sure 100, Sure 9, Vers 100, وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Die Vorausgeeilten von den Muhajirun, die aus Mekka nach Medina ausgewandert sind, und die Ansar, die Helfer, die in Mekka waren, die in Medina waren, die Muslime geworden sind, ja, und die, die in dem guten Handeln folgen. Das heißt, was heißt uns das? Wir müssen dem Muhajirun Ansar im guten Handeln folgen. Wir müssen ihnen im guten Handeln folgen. So. Allah sagt in Sure 2, Vers 147, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Und wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, wer sind ihr, die direkt vom Koran angesprochen waren, die mit den Propheten waren, dann sind sie rechtgeleitet. Und so schauen wir, und das ist das Problem, was heute auch die christlichen Gruppen haben. Wer erklärt ihnen die Bibel? So. Die Protestanten sagen, Sola Scriptura, einfach nur Bibel, das war's. Ja? Dann sagen wir, es gibt auch schwer zu verstehende Verse darin. Dann sagt der Katholik, ja, wir haben eine Kirchentradition. Problem ist aber, er hat keinen Isnad, er hat keine Überlieferungskette, auf die er zurückgehen kann. Und auf wen greift er dort zurück? Auf Paulus? Wer hat Paulus bestimmt? Auf Petrus? Auf die vier Evangelien, wo man nicht genau weiß, wer sie geschrieben hat. Und wenn man sich auf die vier Evangelien verlässt, auf wen verlässt man sich da eigentlich? Auf die katholische Kirche. Denn die katholische Kirche hat aus insgesamt, wenn ich das richtig gelesen habe, 80 verschiedenen Evangelien, 4 ausgewählt, und aus vielen verschiedenen Büchern 27 für das Neue Testament ausgewählt. Das heißt, es gab viele verschiedene Evangelien. Sie haben davon Matthäus, Markus, Lukas, Johannes ausgewählt, wo die Schreiber mehr oder weniger unbekannt oder umstritten sind, ob sie das wirklich geschrieben haben und von wem sie was abgeschrieben haben. Es wird zum Beispiel gesagt, dass Matthäus von Markus abgeschrieben hat und noch einiges dazugenommen hat. Aber okay, kein Problem. So, das heißt, wir haben auch jemanden, der den Koran erklärt. Und hier haben wir etwas, müssen wir verstehen, der Koran ist ein Buch, das anders ist als jedes Buch. Und das zeigt auch, dass der Prophet a.s.w. den Koran nicht abgeschrieben hat von irgendwo oder versucht hat, jemanden zu imitieren. Denn wenn er versucht hätte, jemanden zu imitieren, ja, weil das wird immer behauptet, er hätte versucht, die Bibel abzuschreiben, zu imitieren, dann hätte er auch versucht, den Stil zu imitieren. Aber der Stil vom Koran ist komplett anders. Und der Koran ist kein chronologisches Buch, sondern der Koran ist ein einzigartiges Buch. Und dazu gehört auch, dass es Regeln gibt im Islam, die abrogiert werden, die bestehen und abrogiert werden und sogar gelassen und das schriftlich sogar stehen bleibt. Warum? Damit wir daraus bestimmte Weisheiten erkennen können. Hier haben wir es eigentlich nicht direkt mit einer Abrogation zu tun. Ja, das muss man verstehen, denn es ist nicht so, als wenn Gott gesagt hätte, einen expliziten Vers herabgesandt hätte, der gesagt hat, Alkohol ist erlaubt. Gibt es nicht. Ich gebe euch noch ein paar andere Verse hierzu. Ja? Also wie gesagt, diesen Vers habt ihr gerade gesehen. Ja? O, die ihr glaubt, kommt nicht zum Gebet, während ihr betrunken seid. Das zeigt nicht, dass Alkohol erlaubt ist, sondern das zeigt, dass man in dem Zustand nicht zum Gebet gehen kann, während ich, wenn ich gestohlen habe oder irgendetwas anderes gemacht habe, Schweinefleisch gegessen habe, trotzdem zum Gebet gehen kann. Bis wann? Bis er wieder weiß, was er sagt. Barnabas Evangelium ist auch unauthentisch. So. Dann, Sure 16, Vers 67, so. Und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Rebstocke, ja, das heißt, wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Rebstocke. Das heißt, Allah erinnert uns daran, von der Gnade, die er uns gegeben hat, dass er uns von den Palmen Früchte gegeben hat. Woraus ihr euch Rauschgetränk und eine schöne Versorgung nehmt. Das heißt, sowohl das als auch das. Steht jetzt hier, Rauschgetränk ist erlaubt? Nein. Allah beschreibt nur, was wir genau damit machen. Allah beschreibt nur, was wir damit machen. Er könnte doch sagen, aus dem Eisenerz macht ihr euch Waffen, womit ihr Leute tötet. Heißt das dann, Leute zu töten ist erlaubt? Nein. Aber hier sieht man, wie sie versuchen, bösartig etwas hinein zu interpretieren. So, dann. Weiter. Allah sagt, sie fragen dich nach dem berauschenden Trunk und Glücksspiel. Sage den beiden die große Sünde und Nutzen für die Menschen. Das heißt, er sagt dir, da liegt Nutzen drin, da liegt Sünde drin, aber die Sünde in ihnen beiden ist größer als ihr Nutzen. Hier sagt er nicht, es ist erlaubt, sondern dass da Nutzen drin liegt, aber die Sünde größer ist so. Was lernen wir daraus? Daraus lernen wir eine Regel im Islam, dass wenn der Schaden einer Sache größer ist als der Nutzen, dass wir die Sache lassen. Das ist der Punkt. So, und dann kommt der Vers in Sure 5, wo explizit in diesen ganzen Versen wurde weder gesagt, Alkohol darf man trinken, darf man nicht trinken. Es wird darüber berichtet, dass der Nutzen größer ist als der Schaden größer ist als der Nutzen. Es wird darüber, oder die Sünde größer ist als der Nutzen. Es wird darüber, keiner kann verleugnen, dass da auch ein Nutzen drin ist. Es wird darüber gesprochen, dass man sich aus Früchten diese Sachen macht. Es wird darüber gesprochen, ja, dass man nicht betrunken zum Gebet gehen soll. Es wurde noch kein einziges Mal gesagt, dass das LL oder Haram ist. So, jetzt kommt der Vers. Da sagt Allah, Sure 5, Vers 90, O ihr, die ihr Glauben erlangt habt, berauschen Getränke und Glücksspiele götzendienerische Praktiken und das Wahrsagen der Zukunft sind nur ein abscheuliches Übel von Satans Werk. Meidet es, lasst es, auf dass ihr einen glückseligen Zustand erlangen mögt. Ganz einfacher Punkt. So, aber die Sache ist ja immer, was sage ich euch immer, wenn jemand gegen den Islam argumentiert oder eine Frage stellt oder einen Einwand hat? Was will er damit sagen und wer ist er? Okay, hier haben wir es wieder mit evangelikalen Christen zu tun und sie wollen damit sagen, der Islam kann nicht richtig sein. Der Islam kann nicht richtig sein, weil das ist ein Widerspruch. Einmal steht, es ist erlaubt, einmal steht, es ist nicht erlaubt. Einmal steht, es ist erlaubt und einmal steht, es ist nicht erlaubt. Also das ist ja hier das, was man sagen will. Das ist ein Widerspruch. Angeblich. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, da steht nicht einmal ist erlaubt und einmal ist nicht erlaubt. Aber selbst wenn das dort stände, der Koran wird erklärt und dann wird erklärt, diese Regel galt am Anfang, am Ende galt die andere. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt ein Hadith. Da sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, Nahaytukum an ziyaratil kubur. Fazuruha fa'innaha tuzakirukum l'akhira. Ich habe euch verboten, die Gräber zu besuchen. So besucht sie jetzt, denn sie erinnern uns an das, erinnern euch an das Jenseits. Sie erinnern euch an das Jenseits. Okay. Das heißt, sie sagt ja ganz klar, diese Regel war früher. Jetzt könntest du hingehen, findest einen Hadith, boah krass, der Hadith sagt, man darf gar nicht zu Gräbern gehen, aber hä? Aber der Prophet und die Sahaba sind auch selber zu Gräbern gegangen. Aha, guck, hier ist der Hadith, der es genau erklärt. Ich habe euch das verboten, jetzt erlaube ich euch das. Was ist die Weisheit dahinter? Die Weisheit dahinter ist gewesen, dass man Türen, die zum Götzendienst führen, erstmal in der Anfangszeit, wo die Leute noch nicht gefestigt waren in der Religion, verschließt. Ja? Denn die Gräber waren immer ein Hauptgrund dazu, dass Leute beispielsweise Tote oder Heilige angebetet haben, was eine Form von Götzendienst ist. Der erste Schirk, der entstanden ist, war der Schirk beim Volk von Nuh a.s. Das Volk von Nuh a.s., sie hatten Wad'un wa Su'an wa Yaguth wa Ya'uq wa Nasr. Fünf rechtschaffene Menschen. Und an da, wo sie, an ihren Gräbern haben sie dann für sie sozusagen Skulpturen errichtet, ja, und der Shaitan kam dazu, guck mal, mach doch diese Bilder, damit sich die Nachwelt an diese Leute erinnert und sich ein Vorbild nimmt an diesen Leuten, ja, boah, ja gut, und dann beten die mehr Gott an, guck mal, wie der Shaitan, der denkt langfristig, im Gegensatz zu uns, und so sind die Generationen vergangen. Die Leute haben das erstmal genommen, um sich daran zu erinnern, Gott anzubeten. Ah, guck mal, die waren gute Leute, so beten wir Gott an. Und mit der Zeit fing man dann auf einmal an, diese Bilder anzubeten, diese Skulpturen anzubeten. So, das heißt, hier muss man genau schauen, welche Weisheit dahinter steckt. Ja, so. Aber wenn der Christ sagt, und wie gesagt, ich will es nochmal sagen für die Christen, die da sind, es gibt so viele Leute, die sich vernünftig, respektvoll verhalten zu uns. Gar kein Problem. Ich rede hier über die Lügner, Täuscher, die versuchen, irgendwelche 13-Jährigen oder Unwissenden durcheinander zu bringen. Mit Scheinargumenten. Und selber nicht wissen, was bei ihnen in der Bibel steht. So. Dann gucken wir jetzt mal der Bibel. Du hast gesagt, der Koran kann nicht richtig sein. Weil da eine Regel drin steht, eine Regel steht und diese Regel wurde nachher abrogiert. Das heißt, Gott wusste gar nicht, was er will. Das ist doch das, was du sagen willst, oder? Come on, come on. Die evangelikaler Missionar, du willst sagen, der Koran kann nicht richtig sein, weil zuerst Alkohol nicht verboten war und dann stufenweise verboten wurde. Das heißt ja, Gott hat eine Erkenntnis gehabt, dass vorher die Regel falsch war. Okay?
das vor einer Regel falsch gewesen ist.
Okay. Gucken wir mal in der Bibel nach, was dort steht. Matthäus 15, Vers 17. Laut Matthäus 15, Vers 17, das ist das Matthäus-Evangelium, nicht das Evangelium nach Jesus, das ist ein historischer Bericht. Wahrscheinlich einiges davon ist richtig, anderes davon ist falsch. Aber der Christ ist ja daran gebunden und er glaubt ja daran, dass das inspirierte Wort von Gott ist. Okay. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auf dich der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Bis Himmel und Erde vergehen, das heißt bis zum jüngsten Tag. Bis alles geschehen ist, heißt hier, bis die Erde untergeht, bis zum jüngsten Tag. Ansonsten würde es keinen Sinn machen, zuerst dann bis Himmel und Erde vergehen. So. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelsreich. Matthäus 15, Vers 17 bis 19. Dann gucken wir jetzt, was in Markus steht. Markus Evangelium, das zweite Evangelium, aber das älteste Evangelium. Wenn jemand kommt, genau das ist aus und denkst, die Suren sind ja gar nicht chronologisch geordnet. Da ist die Fatiha, dann Bakara, dann kommt... Ist ja gar nicht geordnet nach der Zeit, wann die herabgesammelt wurden. Das haben wir ja eure Evangelien auch nicht. Matthäus Evangelium kommt bei euch vor dem Markus Evangelium. Das Markus Evangelium wurde vorher geschrieben und die Paulusbriefe wurden auch früher geschrieben. Was ich nicht kapiere, ist, warum Leute immer Argumente versuchen, in den Islam zu bringen, wo ich wirklich mit jedem einzelnen Argument selber ausnocken. Das ist eine Sache, die ich nicht kapiere. Guck mal da, die sind gar nicht geordnet nach der Zeit, wann sie abgekommen sind, die Suren. Ja und? Bei euch auch nicht. Ja, aber das ändert ja nichts an der Botschaft. Ja und? Ändert auch nichts an der Botschaft, ob ich zuerst die Fette habe und danach Baccarat. Von der Zeit. Oder ob ich zuerst Surtul Alaq habe oder an 96. Stelle, ändert auch nichts an der Botschaft. Naja, okay. Okay, wir haben eben gesehen, Matthäus sagt ganz klar und deutlich, kein der kleinsten Gesetze wird ich ändern, bis Himmel und Ende vorhergehen. Jetzt, Markus 7. Markus 7. Da steht, 7 Vers 15, es gibt nichts, was von außen in Menschen hineingeht, also was man isst, das ihn unrein machen können, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk aus ins Haus ging, ist Markus 7, Vers 17, fragten ihn die Jünger nach diesem Gleichnis, und er sprach zu ihnen, seid denn auch ihr so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit, so jetzt kommt die, das war jetzt die Aussage von Jesus. Jetzt kommt die Aussage von Markus und Markus sagt, damit erklärt er alle Speise für rein. Also hier wird Jesus zitiert, versteht ihr nicht, was in dem Mund hier, das ist laut Markus Evangelium, wie gesagt, das ist nicht das Jesus Evangelium, aber daran ist ja ein Christ gebunden. So. Jesus sagt in Matthäus, kein Gesetz wird sich ändern. In Levitikus 11 steht, Schweinefleisch darf man nicht essen. Jetzt steht hier, was in den Mund hineinkommt, macht den Menschen nicht unrein, sondern was rauskommt. Erstens. Stimmt. Was in den Mund hineinkommt, macht den Menschen nicht unrein, sondern was rausgeht. Denn durch das, was rauskommt, kann man ungläubig werden. Aber durch das, was man im Mund hineinführt, wird man nicht unrein. Auch nach islamischem Maßstab. Okay? So. Aber jetzt kommt die Interpretation von Markus. Markus sagt, damit erklärt er alle Speise für rein. Aber hier sagt er doch in Matthäus, nicht das kleinste und nicht das größte Gesetz wird geändert werden. Widerspruch. Er sagt die Gesetze und Widerspruch zum Alten Testament. Der evangelikale Missionar kommt und sagt, guck mal da, es gab bei euch eine Regel und dann wurde die nachher, das heißt ja, Gott hat seine Meinung geändert. Ja, okay, dann hat er sie bei euch ja in allem geändert. Was ist denn mit der Beschneidung? Sieben Tag Adventisten beschneiden noch. Jesus war laut Matthäus, laut Lukas 2,21 beschnitten. Die ganzen Propheten waren beschnitten gewesen. Seit Abraham. Und ihr sagt, nee, brauchen wir nicht mehr. So, jetzt kommt Paulus. Paulus, Römerbrief 6. Ja? Vers 14. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden. Laut Matthäus, was haben wir gesagt? Laut Matthäus steht dort ganz klar, ja, dass keines der Gesetze, 5, 17, denkt nicht sein kommen, das Gesetz und die Propheten aufzunehmen, ich bin nicht kommen, um aufzunehmen, sondern zu erfüllen. Er sagt jetzt, es ist erfüllt. Er sagt aber in Matthäus, also Paulus sagt das. Ihr seid nicht mehr gebunden an das Gesetz. Ihr seid nicht mehr gebunden an das Gesetz. So, und wie erklärt man jetzt den Widerspruch? So, dann kommt hier Apostelgeschichten 15. Und dann sieht man hier die Streitfrage zwischen Juden und Heiden. Die Versammlung der Apostel und der Ältesten mit der Gemeinde, und da kommt es zu einer Streitfrage, die unter anderem darum geht, ob sich Leute, die nicht Juden sind, beschneiden lassen sollen. Das war eine Diskussion. So, und am Ende kommt es dann dazu, dass die abstimmen und sagen, müssen sich nicht mehr beschneiden lassen. Okay, aber dann ist das Gesetz verändert worden. Ein Moment. Da hoben sich einige aus der Partei der Pharisäer, die gläubig geworden waren, als sie an Jesus geglaubt haben, sagten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, am Gesetz des Moses fernzuhalten. Die Apostel und die Ältesten traten zusammen, um die Frage zu prüfen. Die muss erst mal prüfen. Das war also eine Streitfrage gewesen. Deswegen heißt es ja hier auch Kapitel Apostel 15, Streitfrage. Ja? Als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte ihm, Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch eine Entscheidung getroffen. So. So, jetzt bei 10. Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen können? Wir glauben im Gegenteil durch die Gnade Jesus. Das heißt, das ist ihr Verständnis davon gewesen. Sie haben diese Gesetze abgeschafft. Dann wird natürlich gesagt, ja, durch den Heiligen Geist. Dann habe ich hier ein Buch, wo das alles erklärt wird. Was haben wir eben gesagt? Die kommen, kritisieren den Islam, weil eine Regel vielleicht verändert wurde. Sie haben alles verändert. So, und dann steigt, und dann sagt er hier. Erstens, dass nur in der Frage, ob das mosaische Gesetz, also das Gesetz von Moses, durch Christus abgeschafft worden ist, herrscht ein großes Durcheinander, weil mehrere Dinge nicht auseinandergehalten werden. Ach so, das heißt, man muss das jetzt logisch erklären und ja, das Durcheinander herrscht, man muss jetzt erstmal um den heißen Brei quatschen, aber genau zuhören. Erstens, das Durcheinander hinsichtlich der Zeit. Jesus hat während seiner Erdenszeit immer das mosaische Gesetz befolgt. Ja? Die Bibelverse, die deutlich machen, dass das Gesetz erfüllt worden ist, bezieht sich auf die Zeit nach dem Kreuz. Das heißt also, bevor er am Kreuz war, hat er sich auf der Erdenzeit an alle Gesetze gehalten. Aber die anderen Verse beziehen sich nach dem Kreuz. Aber Jesus sagt doch, bis Himmel und Erde vergehen. In Matthäus 5. Passt also nicht. Dann weiter. Zweitens, das Durcheinander hinsichtlich des Aspektes. Mindestens einiges, wenn nicht alles vom mit dem Neuen Testament abgeschafften Gesetz, bezieht sich auf die alttestamentlichen Zeremoniegesetze und Typen. diese zeremoniellen, typologischen Aspekte des alttestamentlichen, mosaischen Gesetzes wurden ganz eindeutig abgeschafft, und zwar als Christus, unser Passalam, die Bilder und Prophetien hinsichtlich seines ersten Kommens erfüllt hat. In diesem Sinne hat Christus ganz eindeutig die zeremoniellen und typologischen Aspekte des Gesetzes abgeschafft. Er hat damit aber das Gesetz nicht zerstört, sondern erfüllt. Also das heißt, wenn ich Regeln einfach abschaffe und den Menschen anders lerne, sage ich ja, der hat das Gesetz nicht abgeschafft, sondern erfüllt. Ach so, ja klar, dann wird er es einfach erfüllt. So redet man sich die Sache schön. So redet man sich die Sache schön. Hier. Und was steht hier? Das sind ja nur alles Zeremoniegesetze und typologische Aspekte des alttestamentlichen mosaischen Gesetzes. Was hat Jesus laut Matthäus gesagt? Laut Matthäus 5. Nicht das Kleinste und nicht das Größte. Er hat nicht gesagt, ja, also die großen Gesetze, aber die typologischen und zeremoniellen und so weiter. So, das heißt, man sieht es immer wieder. Leute kommen, sind den Islam am attackieren. Und wie gesagt, ich antworte nur darauf, weil man versucht, den Islam damit zu attackieren und sich damit selber ausnockt. Man sagt, das zeigt ja, dass Gott nicht allwissend war, weil er die Regel geändert hat. Wir sagen, es ist eine Erleichterung und wir lernen aus bestimmten Regeln, die abgeschafft worden sind, Weisheiten, wie ich das eben erklärt habe mit diesem Gräberverbot, Gräber zu besuchen. Und man lernt dadurch die stufenweise Einführung von bestimmten Regeln, also eine Weisheit gewesen ist, die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala oder die Probe von Allah subhanahu wa ta'ala, zum Beispiel eine andere Sache. In der Anfangszeit haben die Muslime Richtung Jerusalem gebetet. Dann wurde während dem Gebet, während der Gebetszeit, das die Qibla geändert. Ja? Und warum wurde das gemacht? Als Probe, ob wir wirklich gehorchen. Allah sagt das im Koran. Es müsste Sure 2, Vers 143 sein. Er sagt er, und so, genau so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. Und haben den Propheten zu einem Zeugen über euch gemacht. وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Genauso haben wir die Kibla, auf der du warst, nur gemacht, um, das heißt, zu wissen, das Wissen von Jahada, was passiert ist, ja, das heißt, auf die Probe zu stellen, wer dem Gesandten folgt und wer sich eine Kehrtwende macht. So, das war eine Probe des Gehorsams gewesen. Das ist die Weisheit dahinter. Wie gesagt, das war nur kurz zu diesem dummen Gequatsch hier wieder. Wie soll ich das eigentlich nennen? Ich gehe jetzt mal ganz kurz durch, weil ich habe auch jetzt, will ich meine Ruhe jetzt haben. Ist es Sunna, wenn man beim Wudu die Füße viermal wäscht? Nein. Ist keine Sunna. Ich kenne diesen Hadith nicht, aber das ist eindeutig erlaubt. Okay, meine lieben Geschwister, dann mache ich jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch was, liebe Geschwister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.